Wir sind back. Back zu Hause, man, ihr läuft. Ihr seht schon im Hintergrund, Mann, wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder back in Texas.
Ja, willkommen in den Jakob Johnson Houston Studios hier mit passendem Hintergrund. Wenn ihr die Videos anschaut, wir haben Kaktus und Cowboy Boots.
Nice.
Tatsächlich kam das Apartment mit dem ganzen Zeug schon drin. Aber ja, Mann, ich bin hier, wir sind übers Wochenende runtergefahren. Wenn ihr auf Instagram das Ganze verfolgt, ich bin bei Mark vorbeigekommen in Dallas, mal kurz das, die Mark Mansion gesehen, Digga, geht schon, kann man machen da in Dallas, kann man machen.
Sagst du ja, da kriegst du ein bisschen mehr für dein Geld hier unten, Mann, Alter. Ich versuche ein bisschen Werbung zu machen für Texas, Mann.
Ja. Ja, und nee, wir haben drüber geredet, so einkaufen gehen und sowas in den USA ist schon teuer. Ich war zum ersten Mal bei diesem, hier in Texas gibt es eine Supermarktkette, die es nirgendwo anders gibt, HEB. Mhm. Die verkauft auch hauptsächlich Sachen, die hier in Texas gemacht werden.
Genau.
Und Digga, da kriegst du schon einiges.
HEB ist nice, irgendwo. Alter. Ich meine, das ist ja auch jetzt haben hier bei uns ein paar Filialen geöffnet in den letzten paar Jahren und das ist unser Go-To, wo wir unsere Grocery Store, also wo wir unsere Grocery Shopping machen. Und also wenn du das vergleichst mit deinen Walmarts und deinen Kroger, Albertsons, wie sie alle heißen, HEB ist schon, Alter, nochmal
anders. HEB ist schon nochmal anders, Mann. Überall nice, das Texas-Logo drauf. Mhm. Ich hab Geschmacksrichtungen von Sachen gesehen, die ich kenne, aber diese Geschmacksrichtungen kenne ich noch nicht. Ja? Mhm. Die haben zum Beispiel Flips, das sind so Brezeln mit Schokolade überzogen. Gibt es normalerweise überall in den USA. Einmal in weißer Schokolade, einmal in brauner Schokolade. Hier in Texas in Blaubeer, Weißschokolade, Strawberry, Weißschokolade, Bananenflavor. Ich so, Bro, was geht denn ab hier?
Digga, Texas wenn's ums Essen geht, Alter, Texas hat alles, Mann.
Die spielt
jede
nicht
Fast Food Chain, jedes Restaurant, alle Kulturen, die du dir vorstellen kannst, Alter, Texas ist alles vertreten. Ja. Also so, nee, ist
und
schon nice, Mann.
Das Fleischabteil, lass mal darüber reden kurz, das Fleischabteil in diesem HEB. Ich bin noch nie in einem Supermarkt gewesen in den USA, wo du so die haben ein ganzes Schaf verkauft, so Lammkeule, Lammsteaks, Beefsteak-Cuts, jede verschiedene Art von Cuts, Knochen, Chicken, Truthahn, den ganzen Truthahn kannst du kaufen. Ich so, Bro, ey, ich verstehe, warum Mark hier so nicht wegkommt, ja.
Du weißt, wofür HEB steht, ne? Weißt du?
Nee, Mann, was ist das?
Here everything is better. Mann, auf dicke Hose, Mann, Alter. Mic drop, Alter.
Mann,
du bist Bescheid, Mann, Alter. Das ist so, wenn du es vergleichst, ich meine, Leute in Deutschland wahrscheinlich wissen es nicht, aber was ist denn so, zum Beispiel Publix ist wahrscheinlich sowas. Kannst du ein bisschen vergleichen, oder? Es ist halt sowas, so, was nur in Florida ist zum Beispiel. Und das ist so, HEB ist halt so Texas Local. Was sehe ich hier? Jemand will in die Lobby rein.
Okay, pass auf, weißt du was? Wir schnacken gar nicht lange rum, wir haben viel zu klären. Ja, direkt Intro, wir haben heute einen großen Gast. Stay tuned. Let's go.
Let's go!
Ja. Leute, Alter, steigt ihr so mal direkt rein, das ist
ja
geil.
So steigen wir ein, direkt Party, Mann. Let's go. Ne, aber Leute, herzlich willkommen, es ist Folge 64 bei Game Changers. Wie ihr sehen könnt, wir haben einen Special Guest am Start. The one, the only, die Ikone, Christopher Dicke. Domisch ist am Start. Was geht ab, Rudi?
Ja, geil. Danke, Leute, für die Einladung. Wow, ich bin ein bisschen spät und ich kam drin und gleich...
Let's go.
Background, da müssen wir erstmal drüber reden für Leute auf YouTube. Yeah. Da ist eine blutige Nase, J.J. Watt. Da ist ein einsamer Aaron Rodgers, der in seinem Locker hängt. Ach, sogar original unterschrieben. Schau mal an.
Ja.
Und dann das Fake. Bild direkt hinter dir, was, das musst du auch mal erklären hier. Das, ist
mit das hat mir einfach jemand gemalt. Ich bin ein großer Hühnerfan und das ist so mein neuester Spleen. Jakob, du weißt, ich habe immer wieder so komische Phasen. Und gerade ist es so, dass ich häufig rumsitze in meiner Redaktion, im Editorial und dann einfach so pack, 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 pack. Mittlerweile, genau, ja, mittlerweile machen Leute bei mir, mein Chef Robert Zajkowski läuft manchmal durch die Gegend und sagt Bagag. Ja, nice. Und weil ich Leute damit so belastet haben, die malen konnten, habe ich dieses Huhn bekommen mit den Sportarten, für die ich so unterwegs bin. Football, Basketball, Baseball stimmt nicht, Fußball, Jein, Eishockey, ja,
that's it.
Geil.
Sehr geil.
Also, wenn ihr
erstmal vorab,
wenn ihr Podcast nur eine Audio-Version hört.
Ja, hallo, ja, grüße euch.
Was ist denn hier überhaupt
grüße
los?
Euch,
hier,
grüße
sind
euch.
Hier schon wieder die Tonspur ist, oben und unten und links und rechts.
Oh. Leg los, Marc, zieh durch.
Das ist das Hotel-WLAN bei dir, Jakob.
Oh, wo bist du schon wieder?
Ich bin in Houston.
Ach, du bist schon da, ja.
Ich bin hier. Genau, wir sind im Airbnb Downtown Houston unterwegs, schön eingerichtet und sowas. Ich weiß nicht, ob du hier mein Studio, mein Background siehst, wir haben ein bisschen drüber geredet. Alles auf Texas Art und Weise.
Ach,
ja, Mann, aber Bro, genügend von mir. Marc, leg mal los, lass mal Icky hier introducen und nimm mir mal ein bisschen die Mangel, stell mir mal ein paar Fragen.
Okay. Ja, ich meine, die meisten Leute, Icke ist Ikone, jeder kennt Icke, so aus dem deutschen Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken. Er ist mit seiner einzigartigen Art und Weise den Swag, den er mit sich bringt. Alle kennen ihn, alle lieben ihn. Aber ja, lass ein bisschen über Icke reden. Icke, erzähl doch mal, was gibt es denn zurzeit Neues? Und dann vielleicht später, lass ein bisschen einsteigen. Wer ist denn überhaupt Icke und wer ist Icke denn zur Ikone geworden? Aber erstmal,
first things danke first. Danke für das Lob.
Ja, hey, das hast du dir verdient. Ja. Aber erzähl doch mal, wie geht's dir und was gibt's Neues bei dir? Ich habe gesehen, du bist jetzt auch bei den Steelers im Podcast oder was auch immer, ne?
Yes, baby. Long in the making. Sollte letztes Jahr schon losgehen. Ich hatte das Glück, bei den Steelers dreimal im Trainingscamp zu sein. In La Trobe, die trainieren in so einem College-Dorm. Also wirklich Dorm. Mm. Und wir waren dort mit ProSieben und die waren super nice zu uns, aber die fanden uns auch super nice. Deshalb sind Kontakte immer so ein bisschen geblieben. Und die Leute sind immer noch in Charge, die damals in Charge waren, als ich bei denen zu Besuch war. Und die sind ja eins der Teams, die den International Market in Deutschland haben. Also deren Home International Market, ich müsste den richtigen Namen wissen, aber ihr da draußen wisst das eh besser. Da haben die Steelers gerade ihre Flagge rinne geschlagen in Deutschland, gemeinsam mit 9 anderen Teams. Und die wollen halt ein bisschen Content auf Deutsch machen. Haben ja mit Julius Welschow einen deutschen Pass-Rusher am Start. Letztes Jahr in der Preseason, habt ihr alle gesehen.
Auch schon im Podcast.
Genau. Ja, die Folge habe ich lustigerweise in der Vorbereitung für mein Interview mit ihm gehört. Da habe ich Jakob Glubig geschrieben und habe gesagt, ey, Leute, ich habe gehört, fand ich geil. Genau, und deshalb darf ich für die ein bisschen Content machen gerade. Und hatte jetzt schon Welschow, ich hatte noch einen Edge-Rusher. Komm gerade nicht drauf, ist peinlich, Habe ich schon produziert mit
dem. Das ist dann schon auf Deutsch oder sehr nah in Zusammenarbeit mit der wirklichen Franchise?
Es ist direkt in der Zusammenarbeit mit der Franchise. Also Reagan ist deren Presse-Guy für die Sachen, die nicht nur eigener Markt sind. Der setzt mir da den Spieler hin und dann interviewen wir die. Und da ist so ein bisschen der Kasus Knactus, würde ich vielleicht mal bei euch ein Feedback einholen. Braucht ihr das da draußen mit einer deutschen, mit einem deutschen Overvoice? Oder reicht euch ein englisches Gespräch? Ich muss sagen, ich merke immer wieder, wir können schlecht Englisch, wir Deutschen. Das ist einfach so. Das ist einfach leider so.
Aber ich glaube, wir hatten bis jetzt eine Folge auf Englisch und die ist tatsächlich sehr gut angekommen. Ich habe sehr viel positives Feedback.
Aber sag mal, wen hattet ihr?
Damien Harris.
Oh, krass, shit, okay. Gut, das ist wisst ihr, ob die Klicks vielleicht auch aus den USA kamen? Ob die Folge deshalb auch gut performt hat? Das frage ich mich nicht.
Das könnte sein, weil der Kollege ist halt schon so ein Name, der hat so seine eigenen Leute, die er dann mit sich bringt. Das ist
habt
schwer.
Ihr wieder Haare verwettet? Ja, hast du schon mal mit ihm die Haarfarbe oder so
gewettet? Genau, diesmal keine Wetten. Wir haben tatsächlich einen Deep Dive bisschen in seine Origin-Story gemacht. Und ich glaube, da wollte Marc ja auch mit dir ein bisschen hin. Wir wollten mal ein bisschen Icke Domisch den ja, die Person beleuchten und wie deine Journey zustande kam.
Den Mythos Icke.
Nee, weil tatsächlich so, wir haben gesagt, ja, Game Changer, wir wollen immer wieder Game Changer einladen. Und du bist schon ein Teil des großen Game Changers für Football, glaube ich, in Deutschland gewesen. Also wenn die Story von Football in Deutschland irgendwann mal verfilmt wird, müssen die auf jeden Fall jemanden finden, der deine Rolle spielen kann. Ich weiß gar nicht, ob du irgendeinen Schauspieler schon im Kopf hattest. Ich hätte gedacht, jetzt vielleicht so, Timothy Chalamet hat halt dunkle Haare, du bräuchtest ja jemanden blond. Orlando Bloom oder sowas, oh, könnte es vielleicht werden, so mit Legolas-Haaren. Nee, Mann, aber du bist aus Deutschland, wo bist du her? Wo hat deine Journey angefangen?
Meine Journey hat offiziell angefangen im Osten von Deutschland, in Frankfurt-Oder. Da wurde ich geboren. Mhm. Meine Mutter war alleinerziehend, ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Teil in meiner Vita. Und sie hat gearbeitet in Frankfurt-Oder. Und deshalb war ich nicht in Frankfurt-Oder bei ihr viel unter der Woche, sondern bei meinen Großeltern. Die sind 80 Kilometer weg davon in Königs Wusterhausen wohnhaft gewesen. Und der Ort, der Mythos. So, und da bin ich viel gewesen, bis zu meinem dritten Lebensjahr. Glaube ich, hat meine Mutter echt mich da auch immer wieder hingebracht, weil sie einfach mit ihrer Arbeit zu tun hatte. Dann ist sie auch nach Königs Wusterhausen gezogen. Die Mauer ist gefallen, 1990 war in der Zeit. Und dann habe ich eigentlich bis zu meinem 25. Lebensjahr das Kinderzimmer, was ich damals in Königs Wusterhausen bezogen habe, auch literally gefühlt nicht mehr verlassen. Ich war ein unfassbar schüchterner Typ. Ich suche mal in der Zeit ein schönes Foto für euch raus. Ich war scheu, ich war erst ein dicker Junge, so mit 14, 15 habe ich 120 Kilo gewogen bei 1,80 Körpergröße.
Wow. Da wäre auch O-Line wäre drin gewesen, finde ich. Ne?
Wenn bei mir Football im Umkreis gewesen wäre und mich jemand entdeckt hätte, die hätten mich safe in die O-Line gestellt, aber ganz safe. So, und jetzt irgendwann hätte ich dann den Weg machen können zum Tight End, als sich das so ein bisschen geändert hat mit meiner Figur. Vielleicht ein bisschen Muskulatur aufbauen. Ja, aber ich bin schon, das klingt immer so dumm, wenn man das über sich selber sagt, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass ich mein eigenes Leben so ein bisschen wie ein Journalist von außen betrachte und die Chance, dass ich hier heute sitze mit zwei Football-Profis, die in der NFL spielen, die, wie ich jetzt immer, ich mache mich da manchmal selber zu schlecht, aber wie ich sagen würde, in ihrem Leben wirklich was erreicht haben, dass ich hier denen gegenüber sitze und ihr sagt, yo, du bist Teil davon, dass Football in Deutschland groß ist, das verblüfft mich immer noch selbst und ich habe gerade so eine Altersphase, wo ich das immer mehr realisiere und immer dankbarer und demütiger dafür werde.
Das ist dope. Gab es bei dir früh Anzeichen, dass es Richtung Fernsehen geht? Also du meinst, du warst ein sehr schüchterner Teenager und sowas. Was hätten die Leute in der Schule früher gesagt? Also in den USA hast du immer diese Votings, most likely to succeed, most likely to be in television oder sowas. Wärst du da dabei gewesen? Warst du irgendwie in der Theater-AG oder sowas?
Ich zeige euch eine Sache.
Was wäre dein Most Likely gewesen? Ja, das wäre mal interessant. Was hätten deine Mitschüler über dich gesagt?
Ey, das ist das Schlimme, weil ich habe das wirklich ein bisschen verdrängt. Ich muss das wirklich sagen. Ich glaube, ich habe das wirklich ein bisschen verdrängt, weil meine große Sache, an der ich richtig Spaß hatte, und zwar ab diesem Alter, ihr seht jetzt ein Bild, was ich, glaube ich, noch jemand in der Öffentlichkeit gezeigt habe, ich war so ein großer Wrestling-Fan. Und das ist so eine Shawn Michaels-Pose. Ja, genau, so eine Shawn Michaels-Pose, genau. So, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber das war so eine Geste. Also, ich hab Wrestling geliebt. Hatten wir alle, oder?
Diese Wrestling-Phase hatte ich auch, absolut. Ja.
Ja. Wer war dein
Freitagabend? Ich war tatsächlich, Rey Mysterio war groß für mich. Dann die Standard Big Show habe ich gefeiert. Dann die Old School Hulk Hogan fand ich ganz geil. Und dann später.
Bei mir passend zur Frisur. Shawn Michaels fand ich geil. Und Lex Luger. Das war so ein blonder, hochlangere Haare. Ja.
Auch damals in Videogames hast du auf PlayStation 2 die Games gespielt und dann deinen eigenen Charakter erstellt und
aber geil. Alle Moves, alle Dreieck,
ja, alle,
alles.
Auswendig und
Jakob, bei dir? Nice. Bei dir?
Ich war der von dem ich wirklich der größte Fan war, den kennen ganz wenige. Bobby Lashley hieß der. Der war, dem seine Backstory war, dass er eben Footballspieler war und sein Finishing Move war einfach so ein Spear Tackle und sowas.
Ja,
und okay, das war einmal, als ich zu Besuch war in den USA, da hatte der gerade einen Run, wo er irgendwie on top von der WWE war und ein Beef hatte mit Vince McMahon. Und das war dann also über die Zeit, wo ich in den USA war, immer gespannt, immer geschaut, was abging. Und das hat dann aber leider mir das Herz gebrochen am Ende, am letzten Tag, wo ich da war. Wieder, glaube ich, Monday Night Raw oder sowas geschaut. Und da haben dann Umaga, Vince McMahon und noch ein paar andere Bösewichte meinen Held irgendwie im Ring zusammengetreten, zu viert oder sowas. Und damit musste ich dann nach Hause fliegen. Das heißt, dann war ich ein bisschen raus aus Wrestling für eine Weile.
Hat dir das Herz gebrochen, das kann
ich
nicht mehr.
Bro, ich war hurt. Ich wollte die Polizei rufen, so Bobby Lashley, oh no.
Ey, mich würde das interessieren, was Leute über mich gesagt haben. Falls jemand, der zufällig hört, ich habe super wenig Kontakt zu Menschen aus meiner Schulzeit. Ich habe noch nie ein Klassentreffen gemacht. Ja, gab es alles noch nicht. Ich würde gerne mal wissen, was die Leute von mir gehalten haben, weil ich weiß es nicht. Ich war wirklich unsicher, ich war wirklich schüchtern und hatte das Glück. Und heute sage ich nur noch Glück. Manchmal war es auch ein bisschen ein Problem im späteren Verlauf des Lebens. Aber ich hatte ein so behütetes Elternhaus. Ich konnte mich voll und ganz dort aufhalten. Meine jüngste Schwester meiner Mutter, die ist nur so 18, 16 Jahre älter als ich. Deshalb hatte ich so ein bisschen so ein Schwester-Vibe mit der. Die war auch noch jung, hat Hip-Hop gemocht. Von der habe ich meine ersten Snoop Dogg-Alben bekommen und so. Die haben mich dann angezogen. Ich war einfach immer in meinem häuslichen Elternhaus. Ich war nicht viel draußen, muss ich echt sagen. Also,
ist ja, aber spannend.
Ja, interessant ist. Ja. Wo kam dann der Switch auf einmal, wo du sagst, hey, jetzt gehe ich ins Fernsehen und bin auf einmal der outgoing
das ist,
Star, also, den ich geworden bin.
Ich sag dir eine Opportunity, weil ich selber habe mir die Opportunity nie genommen und ich war zu scheu, sie schon zu erfragen, weil dann mache ich mir so einen Druck und dann scheitere ich, weil ich dann nicht locker bin. Und ich bin einfach bei ProSieben gelandet als meine letzte Ausfahrt in dieser ganzen Branche. Ich hatte Sportjournalismus studiert, ich habe ein Jahr bei Hertha BSC gearbeitet und habe da dann den Job verloren, beziehungsweise habe denen auch gesagt, ich schaue mich mal um. Also haben die sich umgeschaut, aber ich hatte nichts. Und dann habe ich ein Jahr lang bei der Deutschen Post gearbeitet und mit 25 muss man in Deutschland sich anfangen, selbst zu versichern. Das Kindergeld läuft aus und ja, und meine Mutter hat dann gesagt, ja Junge, du hast studiert, wir haben dafür übrigens 18.000 Euro bezahlt über 3 Jahre, jetzt tut mal Zeit, dass du mal was tust. Und ich hatte keinen Plan. Also beim Arbeitsamt gewesen, da diese Jobs vorgeschlagen bekommen und gedacht, boah, Vermessungsstudio und so, boah, kann ich gar nichts mit anfangen. Und dann gab es bei ProSieben am 1. November eine Annonce, wir suchen einen Praktikant. ProSieben sitzt in München. Ich war damals immer noch in Königs Wusterhausen in meinem Kinderzimmer. Bin da am 1. November hingefahren, also die Annonce muss 2 Tage vorher gewesen sein. 1. November ist ein Feiertag in Deutschland, bin da hingefahren, hab das Bewerbungsgespräch gemacht und bin am 8. November nach München gezogen und hab dann ProSieben angefangen.
Damn. Krass. Also auf eine Opportunity, wo du gesagt hast, wo du einfach durchgezogen hast, bis hin, alles auf eine Karte und bist als Praktikant bei ProSieben reingerutscht.
Und dann auf die richtigen Leute getroffen. Leute, die in mir irgendwas gesehen haben, was ich selber nicht nur nicht gesehen habe, sondern auch bis heute manchmal, glaube ich, nicht sehe und verstehe, warum das funktioniert oder warum Leute sagen, yo, Icke, geiler Typ, Mann. Raff ich bis heute nicht. Ja, raff ich bis heute nicht. Ey, wenn ich mich im Fernsehen sehe, denke ich so, oh Gott, was für ein Typ. Was für ein Typ.
Nehmen wir uns mal ganz kurz in das Interview mit rein. Wie nennt man das auf Deutsch?
Ja, genau. Also
Vorstellungsgespräch.
Vorstellungsgespräch. Also okay, irgendwas muss ja geklickt haben. Also du musst dich ja sehr gut selber verkauft haben. Ist da irgendwas passiert, wo du sagst, hey, das war so der ausschlaggebende Moment?
Verrückt ist, dass der Typ, der die Leute eingestellt hat, der hatte bei ProSieben vor einer Woche seinen Ausstand. Und wir haben natürlich genau darüber gesprochen, weil er irgendwie bei seiner Abschiedsrede gesagt hat, yo, und der ein oder andere hasst's. Am Ende habe ich aber dem Verein eine Menge Geld verdient, weil den Motherfucker, den habe ich eingestellt. Das war mein erster Praktikant, den ich genommen habe. Und er sagte, der Grund, warum ich das Praktikum bekommen habe, war nicht, weil ich man musste so eine Off-Matz, nennt man das, schneiden. Also ich hatte so Bilder von einem Fußballspiel und musste so einen 30-Sekunden-Clip schneiden, wie ProSiebenSat.1 ein Tor zeigen würde, euch als Zuschauer. Und da macht man irgendwie so, man zeigt erst das Gesicht, dann zeigt man eine Totale von dem Tor, dann eine Slow-Mo und hinten raus nochmal eine Emotion. Da war ich nicht der Beste. Ich hatte seiner Aussage nach nicht die besten Argumente für mich, aber der Typ war beeindruckt davon, dass da jemand einfach 580 Kilometer gefahren ist. Ich bin da morgens hingefahren, hab diese Gespräche gemacht und hatte denen nicht gesagt, wo ich herkomme. Und im Gespräch hat er dann gefragt, wo wohnst du eigentlich in München? Und dann habe ich gesagt, ich wohne nicht in München, ich wohne in Berlin. Und dann hat er scheinbar gesagt, und wat, wie bist du hierher gekommen? Und dann habe ich halt gesagt, jo, Digga, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Am gleichen Abend bin ich noch zurückgefahren. Und das fand er so beeindruckend, dass er gesagt hat, wow, also was auch immer da ist, der Typ will es. Und deshalb habe ich damals die Chance bekommen. Und dann haben die gerade Football gemacht. Und ich habe halt 5 Footballspiele in meinem Leben geguckt gehabt. Literally, bei denen hatten alle so viele Spiele geguckt gehabt. Yeah. Und deshalb war ich der König.
Du warst der Experte nach 5 Games.
Nee, Mann, krass. Bro, aber das sagt ja auch sehr viel, Mann. Dass manchmal es wollen und wirklich diesen Mindset zu haben, dass du sagst, hey, ich das ist mein Ziel und ich ziehe es jetzt durch und ich lasse mich nicht von irgendeiner Distanz oder sowas davon abhalten oder davon, dass ich vielleicht nicht mit dem besten Resümee oder sowas komme. Das spricht für viel. Ich meine, das ist ein bisschen echoed, glaube ich, in unseren ganzen Football-Journeys immer, wo wir alle da saßen, hey, wie komme ich ans College? Wie zeige ich diesen amerikanischen Coaches, dass ich da hingehöre oder sowas? Auch wenn ich ja aus Deutschland komme und Deutschland jetzt nicht irgendwie als Football-Hochburg bekannt ist oder bekannt war zu der Zeit. Dieses Durchhaltevermögen, Mann, das ist am Ende das, was dich vielleicht auch ein bisschen auszeichnet, dass du dann deswegen härter gearbeitet hast als andere Leute und ein bisschen größeren Chip auf deiner Schulter hattest.
Ja, das ist immer falsch, das über sich selber zu sagen, aber ich glaube, ich kann für mich beanspruchen, dass wenig Menschen, die ich in meinem Leben bei ProSieben kennengelernt habe, mehr Stunden gearbeitet haben in der gleichen Zeit. Ich habe damit eine Zeit lang sehr struggled, so Anfang 30, dass ich nichts in meinem Leben habe, außer meinen Job. Und ich struggle damit immer noch, weil ich bin irgendwie allein, ich habe keine Freundin, ich bin selten zu Hause. Aber ich habe eigentlich ein super erfülltes Leben. Ich kenne Leute, wo ich mal zum Quatschen hinieren kann. Und ich mache einfach jeden Tag Sachen, die ich liebe. Ich fliege nach Kopenhagen für ein Footballspiel. Ich fliege in die USA in Trainingscamps. Ich kann mit Leuten wie euch Interviews führen. Ich lerne jeden Tag was über mich selbst und ich mache etwas, wofür andere Geld bezahlen. Und deshalb komme ich immer mehr in den Drive, dass ich sage, jo, vielleicht bin ich das. Vielleicht ist das meine Person und meine Aufgabe, was ich hier erfüllen will auf dem Planeten.
Interessant, wir haben letzte Woche im Podcast darüber geredet, so was ist so Success für dich selber, so wie schaut Erfolg. Und wir haben darüber geredet, dass es so ein persönliches Ding ist. So was im Endeffekt, so was ist Happiness, was macht dich happy? Und ich denke, das ist eine echt gute Definition, was du gerade bringst. So, wenn du jeden Tag ein bisschen was machst, was dich einfach erfüllt, so ich denke, das im Endeffekt dann added up to like, okay, happy, ich habe einen krassen Tag gehabt und jetzt boom. Ja. Ich denke, ich hatte letztens auch eine ganz krasse Definition gehört davon, dass Happiness ist nicht eine Destination, du so, ich bin jetzt happy. Das ist ein Progress, weißt du? Das ist ein Constant, du arbeitest. Das ist keine Destination, wo du einfach ankommst. Jetzt bin ich happy, das ist ein Constant Work in Progress. Also jeden Tag machst du ein bisschen was, um dich weiter zu erfüllen und auf diese Happiness hinzuzuarbeiten. Also,
ich habe mir gestern ein Quote aufgeschrieben. Ich habe so eine Liste mit Sprüchen und Zitaten. Und der Quote war, als ich was über Arthur Ashe gelesen habe. Arthur Ashe ist ein schwarzer Tennisspieler, war der erste und einzige Schwarze, der Wimbledon gewonnen hat. Das große Tennisstadion in New York ist nach ihm benannt. Und Arthur Ashe hat mal gesagt, 1975, Erfolg ist reine Reise, kein Ziel. Der Weg ist oft wichtiger als das, was dabei herauskommt. So lustig, dass du das heute sagst, ey, wie geil ist das? So was macht mir Gänsehaut. Das sind Momente, wo ich sage, Digga, da kann ich 100 Verabredungen haben und Dates und um so einen Scheiß. Das ist gerade passiert.
Bro, das ist sehr real. Wenn du morgens aufwachst und aus dem Bett rauskommst und diesen Drive spürst, dass so, hey, heute mache ich XYZ und dass dich mitreißt, dieses Gefühl, das ist, glaube ich, ein Riesending. Und ich meine, für manche Leute ist es Familie, für manche andere Jungs sind es ein Haufen Dates, keine Ahnung, jeder hat da sein eigenes Ding, aber ich glaube, das ist komplett in Ordnung zu sagen, hey, weißt du was, diesen Job, den ich mache, den kann niemand anderes machen, mhm. und der erfüllt mich, ich habe Spaß daran, das ist nicht immer leicht, das hat seine eigenen Challenges, aber ich glaube, oftmals versuchen Leute Erfolg oder was sie im Leben machen wollen, sich bei anderen Leuten abzugucken. So, oh, diese Person hier drüben, der sieht happy aus, der macht XYZ, ich versuche das zu chasen. Wenn du das dann bekommst, taugt es dir gar nicht. Ja? Nicht jeder kann der totale Familien-Dad sein oder sowas mit 7 Kindern oder sowas, das ist alles nicht für jeden. Genauso andersrum, nicht jeder kann irgendwie in seiner Arbeit voll aufgehen und lebt eigentlich eher für die Sachen außerhalb von der Arbeit. Aber ich glaube, da musst du einfach deinen Weg gehen, ohne dich irgendwie beirren zu lassen.
Real. Weil ich mich frage, die Frage möchte ich euch beiden stellen, weil die muss ich Footballern jetzt häufiger stellen, weil das in meinem Leben mich gerade beschäftigt. Ich weiß, dass bei mir auch immer, dadurch, dass ich mich so schlecht sehe, immer Angst vor Misserfolg auch ein Antrieb ist. Ich habe Angst, mich zu blamieren, es nicht zu schaffen. Habt ihr das auch als Sportler? Habt ihr das gehabt? Habt ihr das irgendwann abgelegt? Ist das vielleicht immer da? Finde ich spannend.
Marc?
Ja, gut. Okay, ja, also, dass du deine Motivation kommt von, dass du anderen Leuten nicht das Recht geben willst, also schlecht von dir zu denken, sozusagen, oder?
Nee, bei mir ist es ist vollkommen banal. Es ist ein bisschen schizophren, ja. Aber ich weiß, dass das in mir immer drin ist. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Ich habe Angst, alles zu verlieren. Und vor dem Hintergrund, dass mein Job das ziemlich alles ist, ist das.
Ja, und das ist ja beim Football so real wie bei fast keinem anderen Job. Du stehst ja ständig vorm Cut, weißt du, jeden Tag geht da also in und out mit gecutten, Leuten gecuttet werden, das ist ja beim Football gang und gäbe. Und ja, auf jeden Fall, ich meine, das war ein Riesenfaktor. Ich weiß nicht, ob das mein Hauptmotivator war. Bei mir war eher so einer, ich finde es ja klar, da ist Druck von hinten, so hey, Job Security ist auf jeden Fall ein Issue hier in der NFL, aber für mich war es immer so proof people wrong. Ich habe mir immer gedacht, Alter, die Leute denken alle, ich kann nicht zocken, weil ich aus Deutschland komme, weißt du, mein Background und alles, aber ich will denen's beweisen, weißt du, dass ich trotzdem mithalten kann, dass ich genauso gut wie jeder Amerikaner hier spielen kann, und das war so mein Hauptantrieb, aber ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst, so, der Druck ist so real, dass du denkst, so, boah, ich habe so viel Angst zu scheitern und nicht zu meinem vollen Potenzial das zu erreichen, dass ich sage, dass ich so hart arbeite, weißt du, und das, ja klar, ist ein Riesenmotivator, und das, denke ich, kann dich auf jeden Fall sehr, sehr antreiben.
Ich glaube, diese Angst ist real, und ich glaube, die spürt jeder ein bisschen, aber ich glaube, der Key ist so, mit dieser Angst spüren zu können und dann trotzdem zu lachen. So. Weißt du, ich meine, du stehst vor dieser Wand, du stehst vor diesem Monster und so, und du lachst aber. Weißt du, ich meine, das ist beim Football immer dieses Ding gewesen, ja, jedes Jahr kannst du gecuttet werden, jedes Jahr im Trainingslager hast du diesen Druck, aber du musst trotzdem einfach irgendwie lachen können, ja, und was passiert, passiert, ja, weil wenn du, glaube ich, zu verkrampft wirst darin, dann kannst du auch nicht die beste Version von dir selber sein, und meistens sind es die Sachen, wenn es dann wirklich nicht funktioniert, dann ist es ja meistens gar nicht in deiner Kontrolle irgendwie, ja, also in deiner Welt, keine Ahnung, wenn Paramount
Paramount. Ach so, ja, kauft noch mit den Rechten. Oder so. RTL kauft die Rechte für NFL. Prau, weg ist es.
Genau, das sind ja Sachen, Bewegungen, die du nicht kontrollierst. Aber ich glaube, wenn du da weiter einfach diese Welle surfst, auf der du irgendwie durchs Leben reitest, dann öffnen sich auch wieder neue Türen, oder was du tust, verändert sich, und du schaffst dir dadurch irgendwie neue Möglichkeiten.
Real.
Spannend, okay, krass.
Können wir noch ein bisschen auf jetzt. Okay, Internship erreicht.
Ja, genau, Internship erreicht.
Du 8 Tage später ziehst du runter nach München.
Mhm. Hatte Glück, dass da jemand schon lebte. Da lebte schon jemand, Julius Klatt. Shoutout.
Julius.
Der hatte dann zum Glück ein Sofa in seiner Wohnung stehen, in der er schon lebte. Der war nämlich schon bei Sky. Und hat gesagt, ja, bei mir kannst du schlafen. Und dann bin ich bei dem aufs Sofa gezogen bis Mitte Februar. Das war, wie gesagt, Anfang November, und dann haben die gerade dieses Volontariat ausgeschrieben. Das ist die Ausbildungsform beim Fernsehen. Man lernt nochmal von der Pike auf. Alles das, was man schon macht, muss man ehrlich sein, aber man lernt das nochmal von der Pike auf. ihr kennt ja da draußen auch, alle werden ausgebeutet. Man arbeitet einfach für die Hälfte des Redakteurs hier halt wie ein Redakteur. So ist es.
Nice.
Ja. Minimum zum Einstieg. 2 Jahre erstmal. Und das habe ich bekommen. Und das interessiert mich bis heute, weil ich weiß nicht, wie meine Punktzahl war beim Assessment Center. Also dann musste ich, wie viele andere Bewerber, und ich mache mich wieder schlechter wahrscheinlich, als ich bin, aber irgendwie ist auch ein Funken Wahrheit daran, intelligente Bewerber von außerhalb. Also Menschen, die kein 3-4er-Abitur hatten, sondern ein 1-0er-Abitur hatten und nicht ein mittelmäßiges Zweierstudium, sondern 1 Auszeichnung hier, 10 Praktika. Ich weiß auch da nicht genau, warum ich das dann bestanden habe. Ich glaube fast, da spielt einer eine große Rolle. Robert Salkowski heißt der. Der ist immer noch der CVD in der Redaktion, der mag mich sehr und der hat zum Glück so viel in mir gesehen und hat so viel aus mir gemacht. Also alle meine, sag mal, fundamentalen Weisheiten zu Entertainment, zu Sport, zum Umgang mit Menschen, habe ich von dem gelernt. Und ich glaube, der hat sich dafür eingesetzt, dass ich dieses Volo bekomme. Ich bekam das Volo. Und hab da dann viel Boxen am Anfang gemacht, da haben wir super viel gezeigt bei ProSieben. Wir haben halt immer ab September hatten wir so dieses NFL Game Day, heißt das. Das ist so ein Magazin, so ein 30-Minüter. Das haben wir immer zusammengeschnitten, haben ein paar Highlights gezeigt. Dann durfte ich ein bisschen Europa League machen und habe mich da so durchgewurstelt. Aber auch da muss ich sagen, ich glaube, da war wieder auch Glück dabei. Also mich mochten da alle, weil ich halt irgendwie ein Typ bin und weil ich auch schon damals, obwohl ich jung und unsicher war, ich mache gerne die Fresse auf, wenn ich Ahnung habe. Und dann auch auf eine Art und Weise, wo man sagt, jo, jetzt fahr mal runter. Und ich denke mir so, nee, warum? Ihr labert alle Scheiße, also lasst mich doch reden. So. Ich glaube, das hat den meisten da sehr imponiert. Und deshalb es gibt Menschen, die denken, ich bin ein Selbstvertrauen belasteter Typ. Mich erschüttert gar nichts und ist einfach falsch. Sondern ich halte die Klappe, wenn ich es nicht weiß. Und ich fange an zu reden, wenn ich meine, es gut zu wissen. Und dann hatte ich das Glück, als ich fertig war mit dem Volo, gab es für mich keine Weiterbeschäftigung, weil ProSieben ein bisschen am Struggeln und ehrlich gesagt, man hat mich nicht vor die Kamera gestellt und ich bin nicht so, ich war da noch nicht viel vor der Kamera.
Ja, das ist meine Frage tatsächlich jetzt.
Okay. Ist immer noch passiert. Ich hatte da eine Handvoll Interviews, die ich gemacht habe. Sonst war ich immer hinter der Kamera, habe gedreht, aber ich war nicht der Beste an der Kamera. Ich habe geschnitten, aber ich war nicht der Schnellste im Schnitt. Ich habe Beiträge vertont, die dann so vor so einem Spiel laufen. Aber ihr hört, wie ich spreche. Hochdeutsch klingt okay, aber komisch. Und ich hatte dann Glück, dass die NFL gesigned haben. Und zwar nicht mehr nur für ab den Playoffs, sondern the whole regular season. Jeden Sonntag, jeden verdammten Sonntag. Das war im Ende Mai wurde der Vertrag unterschrieben. Ich war von März bis Mai Freelancer. Lief nicht gut, war nicht ausreichend. Und dann kam zum Glück mein Chef und sagte, Icke, da ist deine Festanstellung, du bist wieder im Boot. Und übrigens, mach mal so ein NFL-Casting, weil es gibt keine jungen, fernsehtauglichen Kommentatoren und Moderatoren. Und das war mein erstes großes Projekt. Das habe ich veranstaltet bei uns. Ich habe.
Wen hast du gefunden?
Alle. Schmiso war lustigerweise mein Pick. Wir haben eine Online-Bewerbung freigeschaltet und haben gesagt: Hey Leute, ich habe einen Touchdown rausgesucht von den Packers. Hey Leute, kommentiert diese Szene nach, wie ihr die bei uns im Studio kommentieren würdet. Wir zeigen die NFL. Und dann hatten wir da hunderte Bewerbungen, haben uns die ganzen Videos angeguckt und. Der kleine, dicke Junge von der Kinderschokolade, Schmieso, nimmst du nicht übel, der saß da in seinem Wohnzimmer, so ein bisschen cool zurückgelehnt.
Klar, wie er es so macht.
Und hat diesen Touchdown kommentiert. Und jeder aus der Redaktion durfte eine Wildcard picken, wo er gesagt hat, den laden wir ein zum Casting. Und Schmieso war meine Wildcard, weil ich gesagt habe, boah, die Stimme ist richtig gut und der hat ein Gefühl für das, was da passiert. Der hat das so viel gesehen, dass ich das höre, wie ich das aus den USA kenne, nur auf Deutsch. Schmieso war beim Casting, Carsten Spengemann war beim Casting, Roman Motzkus war beim Casting. Frank Buschmann musste nicht mehr zum Casting, der war schon
Certified.
Patrick Isume war beim Casting und es war wirklich so, dass nachdem die im Studio eine Szene kommentieren mussten, also die Experten wie Roman Motzkus und Co., die haben mit Frank Buschmann eine Szene im Super Bowl kommentiert und zwar habe ich rausgesucht, hab ich halt rausgesucht. 49ers gegen Ravens, als die Ravens kurz vor Schluss einen Safety in der eigenen Endzone kassieren, hat Harbaue danach häufiger mal gemacht. Er schindet ein bisschen Zeit und läuft hinten raus. Hat natürlich, hab ich nicht mal gesehen, ihr habt vorher diese Szene im Super Bowl. Keiner wusste so richtig, was da passiert. Also schon eine football-spezifische Sache. Das mussten die kommentieren, als Experten expertieren. Und genau, die Menschen habe ich da eingeladen. Und nach diesem, nach dieser Szene, die sie kommentieren mussten, das ist einfach wirklich lustig, weil es war so. Ich weiß nicht mehr, was wir besprochen haben, aber jeder musste zu mir zum Interview eine Viertelstunde mit Icke in einen Raum setzen und ich sollte sie auf Herz und Nieren überprüfen, ob sie wirklich Ahnung haben vom Football. Also so ein paar Spielergeschichten abfragen, auch mal so was doofes wie, hey, an welchem College war denn der? Och, ich weiß ja die Sachen selber manchmal nicht, aber ich wollte einfach mal gucken, wie sie reagieren. So einfach so diese Sachen. Und das heißt also wirklich, an Spengemann kann ich mich noch safe erinnern, weil bei dem habe ich über Matthew Stafford und die Detroit Lions gesprochen. Ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, aber der sollte mir ein bisschen erzählen, ob er weiß, wer Matthew Stafford ist und was so seine Legacy bis dahin war. Also die hatten diese Null-Siege-Saison und die ganze Scheiße. Aber auch Patrick Isume, bin ich mir ziemlich sicher, hat mit mir ein Interview geführt und musste mir dann erklären, ob der was von Football versteht. Stellt euch das mal vor.
Also 15 Minuten sind für Patrick, ja, da wird er gerade erst warm. Ja. Wenn er anfängt, Storys auszupacken. Also Shoutout an Patrick, mal nach 15 Minuten ist er gerade so mit dem ersten Teil der Geschichte fertig.
Mit,
so.
Mit dem ganz den ersten Satz fertig. Ja. Oh,
schön. Ja, und für den Netman haben wir keinen gefunden. Da war keiner dabei, wo wir gesagt haben, also der Sidekick im Studio, den haben wir jetzt auch schon. Und dann ist es, wie so häufig, wieder eine Opportunity gewesen. Alle in der Redaktion haben das, glaube ich, immer schon für sich so als Möglichkeit gesehen. Setzt doch Icke dahin. Ich habe das safe bis dahin nicht geglaubt. Aber Frank Buschmann sagte dann, weil ich immer sein Kameramann war, viel mit dem unterwegs war, sagte Buschmann, ja, dann setzt doch halt Icke dahin. Der weiß doch eh, wovon er spricht und hat doch immer so eine große Klappe. Und dann haben die mich da hingesetzt.
Geil.
Und der Rest war literally, also bis dahin hatte ich in meinem Leben also höchstens eine Stunde On-Air-Zeit, auch im Studium. Da konnten wir alles machen, Regie, Kamera, vor der Kamera sprechen, Interviews führen, habe ich da nicht einmal gemacht. Habe ich mich während des Volos nicht getraut und dann auf einmal habe ich da gesessen und dann war es History.
Krass. Würdest du sagen, das war dein Durchbruchmoment? Also wo wirklich das von du bist aus diesem Pfad, dass du Behind-the-Scenes-Sachen machst etc. zu auf einmal, bam, du bist Icke geworden. Du bist Icke Domisch geworden, On-Air-Kameratalent etc.
Ich sag dir, heute weiß ich, dass das so ist, aber ich habe zum Glück frühestens, wir reden jetzt über das Jahr 2015, Casting, erste Sendung, ich habe das frühestens bemerkt, dass das gerade passiert ist 2018 oder 2019, als ich das erste Mal mit meinem Chef unangenehm darüber verhandeln musste, dass ich jetzt wirklich Geld verdienen will und nicht nur wie ein Redakteur bezahlt werden will. Da habe ich das erste Mal für mich verinnerlicht, krass, du bist nicht einfach nur irgendein Typ, irgendein Redakteur in der Redaktion. Das bin ich natürlich auch, aber das ändert sich halt irgendwie dann, wenn man auch mit einem anderen Selbstvertrauen auftreten kann. Und ich habe das zum Glück während der Zeit nicht gemerkt, weil ich werde dann stiff. Also diese Verhandlungen waren unangenehm. Ich habe mal an einem Tag so einen Werbedeal einfach weggeworfen. Das war so viel Geld, wie ich sonst im ganzen Jahr verdiene. Und wenn es um solche Sachen geht, da werde ich stiff. Da habe ich kein Practice. Da habe ich kein Selbstverständnis. Das habe ich nicht gelernt. Das ist nicht mein Home-Turf. Und wenn ich schon gleich am Anfang gemerkt hätte, so wie beispielsweise Patrick Isume, der hat das super schnell realisiert, was da passiert. Ey, die Leute auf der Straße machen, ey, was ist da los? Das hab ich nicht geschnallt, weil ich auch jeden Tag gearbeitet habe. Ich habe da jeden Tag einen Beitrag geschnitten. Ich habe diese Sendung gemacht. Wenn ich das gemerkt hätte, wäre ich, glaube ich, stiff geworden und wäre nicht locker geblieben, sondern hätte angefangen, darüber nachzudenken. Hey, kann man das machen? Ist das okay oder nicht? Ist nicht passiert, zum Glück.
Ich meine, diese Stiffness, die du beschreibst, ist ja, wenn du merkst, okay, wenn du darüber nachdenkst, wie du selber bist gerade. Ja?
Ja, genau.
Wie gehst du mit dem Thema so authentisch sein, Authentizität um? Das ist ja manchmal ein bisschen schwer, wenn du praktisch ein Charakter bist, aber gleichzeitig ist dieser Charakter ja du selber.
Ich ich appelliere da an euch, ihr denkt darüber nach, während ich wahrscheinlich wieder viel zu lange rede, aber meine Aussage ist, zu jedem, der was mit Fernsehen zu tun hat, sage ich, man ist im Fernsehen nie ganz man selbst, sondern man spielt immer so ein bisschen sein bestes Image, seine beste Rolle von sich selbst. Und ich schaffe das ganz gut, da nicht stiff zu werden. Ich habe manchmal das Problem, dass ich mir sehr viel vornehme. Und jetzt kommt noch ein weiteres Problem in meinem Leben, was einfach vollkommen keinen Sinn macht, dass ich diesen Job ausübe. Ich kann einfach super schlecht lesen. Ich hatte eine Lese-Rechtschreibschwäche in meiner Jugend. Ich war einfach geisteskrank schlechtere. So. Und ich muss mir manchmal, weil ich den Moment lebe, ich will eure Emotionen aufnehmen und denke dann darüber nach, weil ich Ahnung habe und spreche dann was an. Aber ich muss mir manchmal Fragen aufschreiben, weil ich mache mir vorher einen Plan, das und das muss reinkommen. Und das sind die Momente, die habe ich immer noch nicht gelöst für mich, Jakob. Ich weiß es nicht, wie ich das mal richtig schaffe. Aber wenn ich dann anfange, auf so eine Karte zu gucken und zu lesen, dann werde ich so steif, dann verliere ich meinen ganzen Vibe. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ich Fernsehsendungen mache, wenn ich anfange, was von der Karte abzulesen, dann ist da, oh Gott, he's struggling. Oh, it's going down.
Der Schweiß kommt auf die Stirn auf einmal.
Oh, Scheiße.
Da kommt der Schweiß, exakt, da kommt der Schweiß. Und deshalb, ich habe das große Glück, dass durch meine Unsicherheit, ich sage immer, das ist meine Superpower im Leben, die hat mir meinen Lebensweg mitgegeben. Meine Superpower ist, wenn ich unsicher werde und die Situation mich überfordert, dann passiert zum Selbstschutz nicht, ich ziehe mich zurück, sondern passiert zum Selbstschutz, ich fange an zu reden. Es sprudelt raus. Und das passiert vor der Kamera. Das, was alle Menschen kennen vor der Kamera in den Situationen, das ist mein Schutzmodus. Und mein Schutzmodus ist so kompatibel mit der Welt da draußen, dass die Leute gesagt haben, das ist ja ein geiler Typ, mit dem kriegt man Bier
geil,
trinken.
Ja, und das kommt so authentisch rüber dadurch. Ja,
ich meine, es ist ja authentisch. Die Leute verstehen wahrscheinlich nur nicht, dass es authentisch gerade ist, weil du Schweiß, also innerlichen Schweißausbruch hast, du bist gerade im Panikmodus, deswegen fängst du einfach an, drauf loszureden und Leute denken, ey, guck dir diesen Nicker an, ey, super selbstbewusst, wie er das macht, da vom Fernseher locker aus dem Hemd geschüttelt. Ja, nee, krass, Mann.
Ich bin die Antilope und vor mir sind die beiden Tiger, Misocha und Johnson.
Lass mal drüber reden, so wann hast du das für dich selber so gemerkt, so, boah, ich werde auf jeden Fall auf der Straße auf einmal erkannt. So, ich bin auf jeden Fall so eine Person der Öffentlichkeit. So. Mhm. Und wie gehst du damit um? Einfach so ein bisschen also Promi zu sein, ne?
Ja. Es ist Banane, aber.
Fürs Gute und fürs Schlechte. Ich meine, es ist ja auch nicht immer nur nice. So, auf der guten Seite, viele Leute erkennen dich. Das gibt dir vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein-Boost. Gleichzeitig ist es aber auch so, okay. Viele Leute erkennen dich, egal was du jetzt gerade machst. Wenn du gerade 3 Uhr morgens aus dem Club raustorkelst, da in Berlin und eine Kippe rauchst, dann denken die Leute, oh, guck mal, da ist der Icke schon wieder am Saufen.
Wildpinkeln. Ja. Ich bin im wilden Dorf. Irgendwo hinpinkeln auf der Straße. Das ist einfach meine DNA. 25 Jahre lang, ja, wo ich war. Raus das Ding. Da habe ich immer Angst vor, ey. Da habe ich wirklich Angst vor. Auch wenn man älter wird, muss man schneller mal. Jetzt muss ich aber, egal, darum soll es nicht hin. Ich behaupte immer, für mich selber auch, weil mich das darf ich mir nicht anders erzählen, weil sonst verliere ich die Humbleness. Ich sage mir immer, ich habe nur Gutes davon. Natürlich belastet es mich, wenn ich, bei mir ist jetzt vor dem Haus ein Stehausschank, wirklich genau vor der Haustür. Der ist jetzt ein Dreivierteljahr da, also da stehen Menschen und trinken Bier und zwar an Samstagen, an Sonntagen stehen da 200 Menschen direkt vor der Haustür. Und das bedeutet für mich, seitdem der da ist, so doof das klingt, dass ich immer mit einem Hoodie rauslaufe, immer mit einer Jacke, mit einer Kapuze. Und zwar nicht, weil das schlimm ist, deshalb sage ich auch, es ist was Tolles, weil ich würde da rauskommen und irgendjemand würde sich sehr freuen und würde sagen, wenn ich noch Alkohol trinken würde, Digga, wir trinken jetzt ein Bier, Icke, was geht ab? So, aber ich kann dann ja nicht ich selbst sein, weil ich selbst bin moody, ich selbst hab was im Kopf, was negativ ist, oder sag einfach, Digga, schau mich an, ich hab besoffen, es geht nicht so.
Du bist müde, du hattest einen schlechten Tag, keine Ahnung, was auch immer das ist, oder du hast einen Termin, wo du gerade schnell hin musst.
Ja, so, das kann der andere natürlich nicht wissen und bei mir haben die Leute halt so einen positiven Eindruck von meiner Person, dass das ist immer, also manchmal sind es einfach normale, ich nenne es immer Larrys, so wie ich einer wäre, der dann einfach so laut ist und sich freut. Aber du hast halt auch viele Leute, denen Football so viel bedeutet, das wisst ihr. Ja. Unsere Fans haben manchmal selber nicht so viele schöne Sachen im Leben. Die müssen hustlen, um ihr Leben zu bestreiten. Und die freuen sich richtig doll, wenn sie einen sehen und wollen einem dann ein bisschen was mitgeben. Und ich habe da immer große Angst vor, die dann in dem Moment wegzuklatschen und zu sagen, nee, das geht jetzt nicht.
Ja, zu enttäuschen.
Genau, ja. Deshalb verstecke ich mich ehrlicherweise lieber und versuche mich so ein bisschen unterm Hoodie zu verstecken oder gehe manchmal auch einfach ja nicht aus dem Haus oder mache das immer azyklisch von den Zeiten. Ich gehe zum Beispiel zum Joggen immer erst raus, wenn es dunkel ist, weil dann weiß ich, auf dem Weg können mich keine Leute sehen. So. Aber ich hab ja wirklich nur positiv. Ich sitze in so einer scheiß Lufthansa-Maschine, wenn ich irgendwo zur Arbeit fliege und dann kommt die Stewardess und sagt, der Kapitän möchte Ihnen Kaffee ausgeben, mit oder ohne Zucker. So, das ist halt, wer bin ich, der sagt, dass das nicht cool ist? Aber es ist schon sehr, sehr häufig in meinem Leben so, dass ich merke, dass Leute wissen, wer ich bin. Nicht alle trauen sich. Das ist ein guter Moment, um das mal anzusprechen. Falls ihr im Footballstadion seid und ich da für euch nicht sichtbar arbeite, aber dort am Spielfeld dran stehe, ich arbeite. Und ihr alle erinnert euch, und wenn nicht, googelt's mal, es gab mal eine Szene, wo Dwayne Haskins, der Quarterback von Washington, während eines Preseason-Spiels Fotos macht, während das Spiel noch läuft im Hintergrund. War damals ein riesen Aufsehen, weil das die Leute nicht cool fanden. Und es gibt so viele Leute im Footballstadion, die nach mir immer rufen und sagen, Icke, jetzt lass mal ein Foto machen während des Spiels. Und ich kann das nicht. Mein Kopf verbietet mir das. Da sind Leute, die arbeiten gerade und ich arbeite hier auch. Ich will nicht, dass ein Spieler mal irgendwie hinguckt und sieht, wie ich ein Foto mache und vielleicht gerade einen schlechten Moment hat und sich denkt, was ist das für ein Arschloch? Wieso macht der das? Ich muss hier gerade hasseln.
Ja, oder gleichzeitig auch vielleicht dein Chef guckt runter, keine Ahnung. Exakt. Schau mal, das ist der Icke wieder in der Ecke vom Stadion am irgendwie 20 Bilder schießen mit seinen Groupies.
Ja. Wo bleibt der Report? Wo bleibt der Sideline-Report?
Ja. Wo bleibt der Sideline-Report?
Ja. Genau. Ja, also ich versuche da zu sein für die Menschen. Ich habe es sehr gut, aber es ist spätestens so seit... Das ist das Schlimme. Das ging sofort los. Das ist total krass, wie diese Sache eingeschlagen hat. Das macht gar keinen Sinn, weil niemand hat diesen Sport gekannt, niemand hat diesen Sport verfolgt. Und mit niemand meine ich nicht uns 15.000, 20.000 Versprengten, die sich schon nachts mal zum League Pass hingesetzt haben, sondern ich meine mit den 2 Millionen Menschen, die in so einer scheiß Warteschlange sind für so ein Spiel in Berlin, obwohl die Karte 300 Euro kostet. Das ist einfach verrückt. Und das ging ja wirklich... Das ging von einem Tag auf den anderen. Und das war, nach 6 Wochen waren die Zuschauerzahlen verdoppelt im Vergleich zur ersten Woche. Das ist einfach, crazy. Das ist absolut crazy. Irrsinn. Ja, wirklich Irrsinn. Also es ging instant, absolut instant.
In deiner Karriere, in deiner Journey jetzt durch diese Medienwelt, diese Footballwelt, was war der verrückteste Moment für dich? So ein Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist oder für dich immer raussticht?
Also ich habe so viele und ich vergesse leider wirklich sehr viele Sachen. Das soll nicht dumm klingen, aber weil bei mir so viel passiert, wird die Festplatte schnell überschrieben. Ich brauche immer Sparringspartner, die dann zu mir sagen, erinnerst du dich noch damals daran? Ja. Ich mach mal einen lustigen Moment und alle da draußen, nimmt's bitte lustig, aber es wird jemand unter den Bus geworfen, aber es geht nur darum, dass es eine lustige Geschichte ist. Ein lustiger Moment, an den ich mich erinnere, ist, als Marc und ich in der Tram stehen, in Kansas City, auf dem Weg zum Spiel und Carsten Spengemann mit uns da drin steht und auf einmal sagt, ja, ich habe auch eine Ziege zu Hause, die heißt Icke. Das hat er dir damals erzählt, Marc. Ich gucke den Mann an und denke, du hast keine Ziege und die heißt so nicht Icke. Digga, was erzählst du für Scheiße? So, das sind Momente, die habe ich schon in meinem Leben gehabt, wo Leute on the fly zum Performen sich irgendwann ausdenken. Ich stehe daneben und denke mir,
wann war dann das?
Das war ein Chiefs-Spiel 2019.
Ja, Marc, seine Festplatte ist auch überschrieben, ey.
War das 2019? Da war ich auf jeden Fall noch, war ich da noch aktiv?
Ich war da gerade
Free Agent.
Genau, und du bist dann wieder assigned worden.
Also das war die Zeit, Jakob, wo ich gerade, ich glaube, es war 2020 muss es dann gewesen sein. Da war ich gerade in meiner Free Agent Zeit und dann wurde ich ja später in der Saison, irgendwie Woche 12, nochmal zurückgesigned. Und es war
in ein paar Wochen. Und hattest du nicht dann geblockt, einen Punt oder sowas noch in dem Jahr, wo du nochmal assigned wurdest? Irgendwas, oder
hatte ich.
Ein Special Teams Fumble, irgendwas war da. Ja, irgendwas war da.
Plays macht Marc immer. Come on, hey. Plays, kannst dich gar nicht mehr dran erinnern, ja, so viele
ja.
sind das.
Ey. Ja, aber das war, ja, nee, das war echt, das war cool. Wir waren da alle zusammen in Kansas City, haben da das Spiel gemacht. Und, ja, war
und eine ultra positive Geschichte, die sage ich auch noch, weil mir das einfach immer hängen bleibt. Ich war bei den Ravens im Camp vor der Saison und in diesem Jahr war der Super Bowl in, ich glaube, in Minnesota. Und ich laufe durchs Stadion und hinter mir läuft Jim Harbaugh. Nee, John. Jim war der bei 49ers, oder? Mm. War Jim?
Yeah, ja. John ist bei
Ravens.
Bei den Ravens. Hinter mir läuft John Harbaugh, genau. Und der brüllt von hinten, hey, Icky, what's up? Und wir haben uns einfach 5 Monate nicht gesehen. So, also, vor allen Dingen, der hat mich gar nicht gesehen. Der hat mich literally einen Tag in seinem Leben gesehen. Icky. Hey, Icky, what's up? Das war einfach super cool und ich dachte so, das ist einfach vollkommen unrealistisch. Odell Beckham, mhm. das ist ein Humble Brag, aber Odell Beckham hat sich an den Blonden mit den langen Haaren erinnert. Ich habe mit dem mal einen Schnick-Schnack-Schnuck gespielt in Berlin, irgendwann im Juni. Und 3 Monate später waren wir bei den Cleveland Browns, als er da signed war im Camp. Und wir haben uns nicht gesehen, aber er war auf der anderen Seite des Feldes und pfiff so rüber und machte vom Weiten so... So, die Schnick-Schnack-Schnuck-Geste, natürlich hat er damals gewonnen gehabt. So, das sind einfach so wirklich so Mini-Momente, die bedeuten mir einfach was, weil alles das, was ich vorher erzählt habe, was ist der Job für mich? Warum komme ich immer mehr zu dem Schluss, vielleicht bin ich genau das? That's it. Für andere sind es andere Momente, aber das ist für mich, das ist die Welt.
Sehr geil. Was ich noch gern wissen würde, also jetzt natürlich seit 2 Jahren NFL ist nicht mehr bei RAN, ist jetzt bei RTL. Was hat sich seitdem für dich verändert? Weil natürlich, von den Momenten, die du erzählst, haben oftmals mit NFL zu tun.
Ja.
Jetzt ist die NFL, bist du nicht mehr bei der NFL, also erzähl da ein bisschen drüber.
Das ist eine gute Frage, ey. Also, mir hat es am Anfang sehr weh getan, dass das nicht funktioniert hat. Das ist auch vielleicht nicht die Zeit und der Ort, aber das war auch ein bisschen unglücklich. Irgendwann werde ich das bestimmt mal erzählen, wann oder warum und wie das nicht geklappt hat. Deshalb hat es mir sehr gefehlt, hat es mir auch sehr weh getan, aber in mir ist der typische Abwehrmechanismus meiner Person entstanden. Ich habe es gar nicht verfolgt. Also ich hab das erste Jahr über also höchstens eine Handvoll Spiele geguckt. Ich habe beim Super Bowl
tatsächlich bei mir genauso. Weil bei mir,
ich wollte sagen, wie jemand.
Ich brauche Auszeit. Auszeit. Damit ich das. Ich vermisse es, ich vermisse meine Teammates, alles. Ich brauche ein bisschen Abstand davon. Also
krass.
Vollkommen nachvollziehen. Ja.
Ich habe nur den Super Bowl geguckt. Den habe ich vorher komplett von A bis Z geguckt, aber auch da bin ich ehrlich, nicht bei RTL, sondern im Englischen, weil mir dazu, das hat sich falsch angefühlt für mich, da nicht mit dabei zu sein. So, das ist ein komischer Satz, aber irgendwie dachte ich, da sollte ich auch sein. und dann habe ich im nächsten Jahr, als Tom Brady sein erstes Spiel hatte als Kommentator, habe ich mir dieses Spiel komplett, da war ein ELF-Spiel in Stuttgart, ich weiß noch, in einem Hotel. Ja, genau, exactly, baby. Ein Stuttgart-ELF-Spiel und dann abends ins Hotel und da Tom Brady guckt. Und das klingt jetzt absurd, aber ich weiß noch, ich hatte den Moment, wir haben uns das auf dem großen Bildschirm angeguckt. Dieses Cleveland-Stadion ist ja geisteskrank geil. Also kein Dach, geile Sonne, hohe, steile Tribünen und ich habe gesehen, wie dieser Ball da angekickt wurde und habe da vor diesem Monitor gesessen und Robert Salkowski war mit mir da und habe zu Salle gesagt, Alter, was ist das eigentlich für ein krasser Sport? Guck dir mal an, wie krass das da aussieht. Da sind 80.000 Menschen, die feiern das, die Kamera ist geil, du siehst die Helme blitzen und obwohl ich das 8 Jahre lang gemacht habe, habe ich das halt komplett vergessen. Das war nach einem Jahr komplett raus und genau, dann habe ich wieder angefangen, ein bisschen mehr zu gucken, weil ich gemerkt habe, boah, das ist schon geil. Ich war dann bei Giants. Ja. Es ist geil, ey. Und ich merke das jetzt in diesem Jahr wieder, weil ein paar gute Spiele waren, seitdem ich in der ELF mit dabei bin. Habe die ersten 2, 3 Wochen nicht gemacht, aber es gibt keinen Sport auf der Welt, der so kryptisch ist, der so schwer zu verstehen ist, aber es gibt keinen Sport auf der Welt, der so schnell zwischen on top of the world und in der Gosse swingt. Du bist down 6, du hast den entscheidenden Drive, erster Pass, Interception. alle brechen zusammen. Du siehst in devastated Gesichter. Die Offense trottet runter, der gegnerische Quarterback kommt drauf. Du weißt, eigentlich sind bloß noch 4 Minuten, die werden den Ball laufen. Fuck it, natürlich nicht. Sie schmeißen den Ball. Erster Pass, Interception. You got the ball back. New possession. Life is back. Das habe ich halt dieses Jahr schon 2-3 Mal erlebt. Du musst nichts verstehen. Aber du setzt einen Menschen vor den Fernseher, zeigst ihm das, zeigst ihm die Gesichter und die Emotionen und der weiß einfach, what the fuck is happening? Was ist das? Was habt ihr da für ein Spiel? Was passiert da mit den Fleischbergen? Das ist American Football einfach geil. Und deshalb bin ich froh, mit der European League of Football was machen zu können, was jetzt natürlich überhaupt nicht auf dem NFL-Niveau ist. Aber ich bin so dicht an den Menschen dran. Ich erfahre die Stories dahinter super nahbar. Das macht mir Spaß. Ich darf Eishockey machen. Da haben wir einfach gute deutsche Jungs.
Ich bin auch richtig in Hockey jetzt reingekommen. Ne? Die Playoffs, die Stars sind ein relativ gutes Team. Und Panthers ganzes Jahr mitverfolgt. Also, Hockey ist auch richtig geiler Sport.
Geh mal live.
Jeder erzählt mir das, wie geil anscheinend ein Live-Game ist. Ich hab's noch nicht bei einem.
Dallas Stars, Leute. Jetzt, also Lauscher O4, former Cowboys-Player in der Haus. Wirklich, es gibt live keinen geileren Sport, weil im Fernsehen ist es so schnell und man sieht es nicht richtig. Du siehst live alles. Du siehst den Puck immer. Es ist hart, es ist schnell, es ist abwechslungsreich. Richtig geiler Live-Sport.
Also, die Stadien sind indoor, die sind eng. Es ist wie Basketball, aber mit mehr Feuer dahinter. Ja? Exakt. Basketball finde ich auch, die Live-Experience ist sehr cool im Vergleich zu irgendwie im Fernsehen schauen. Ja. Aber beim Eishockey in den Stadien, da wird Musik reingepumpt und sowas. Du hast Snacks und sowas, du hast das Entertainment-Programm. Also Eishockey zieht schon richtig. Ich bin bei den Golden Knights in Vegas da drauf gekommen, Mann. Das ist echt
geil,
das taugt schon.
So, und der Backbone, den hau ich auch noch raus, war die NBA, meine Nummer 1 US-Sportart. Also als der kleine Christoph in seinem Kinderzimmer in Königs Wusterhausen mit 150 Kilo gesessen hat, 120 Kilo gesessen hat, Dirk Nowitzki angefangen, Basketball zu spielen. Und deshalb habe ich das immer verfolgt und jetzt durfte ich 2 Jahre lang die NBA machen in Deutschland. Muss man sagen, gucken leider nicht so viele Leute, weiß Gott nicht, wie Football. Läuft auch gegen die NFL großteils, muss man auch sagen, ist glaube ich schwierig, weil NFL ist der etablierte Sport in Deutschland, aber ich habe den Spaß meines Lebens daran. Ja.
Weil die NBA hatte aber auch die letzten 2 Jahre gerade so ein Fenster zwischen den Superstars.
Ja genau,
das war zwischen den Superstars. Ja. Du hattest
auch hier in den USA.
Die Ära Curry, die Ära LeBron ist langsam aber sicher zu Ende gegangen und du hattest noch nicht diese neuen Namen mit den neuen Storylines. Ich finde, es fängt jetzt gerade erst an, dieses Jahr, dass du sagst, okay, du hast einen Shai, du hast einen Ja Morant hier, du hast diese neuen Gesichter, die jetzt langsam ihre Story erzählen. Und ich denke, da in ein paar Jahren wird es mit der NBA auch wieder bergauf gehen.
Absolut, absolut. Ja, also ich kann mich nicht beklagen, ey. So doof das klingt, auch das, glaube ich, kann man wie immer falsch verstehen, aber ist mir egal, versteht es richtig, die ihr hört. Aber das ist ja auch mein Job. Und wie beim Footballspieler, Numbers count. Und ich verdiene einfach mehr Geld als vor 5, 6, 7 Jahren, als ich angefangen habe. Ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Ich kann mein Leben damit finanzieren, auch schon ein bisschen an die Zukunft denken. Ey, ich hab's richtig gut. Ich bin glücklich über das, was ich machen kann.
Das ist die perfekte Frage noch, um das abzurunden. Was motiviert dich jetzt noch? Was sind deine Ziele? Wie geht's weiter? Was würdest du gerne noch machen?
Boah. Das ist eine gute Frage. Da müsste jetzt mein Arbeitgeber mal weghören. Weil ich bin wirklich glücklich bei ProSieben. Und
ganz kurz, ich muss dazu sagen, weil vielleicht manche Leute, die in diesem Business nicht drin sind, du kannst auch nicht immer zu viele von deinen Ideen raushauen, weil Leute die Ideen dann auch gerne nehmen und mit den Ideen rennen. Also gib uns eine diplomatische Antwort, aber gib uns ein bisschen, wo dein Mindset ist für die nächsten Jahre.
Ich glaube, weil ich selber ein bisschen in Sportlerleben lebe, so von der Einstellung und auch vom Fokus darauf, bilde ich mir manchmal ein, ich kann in jedem Sport, den es in Deutschland gibt, funktionieren. Also nicht nur US-Sportarten, sondern ich glaube, ihr könnt auch mit einem Fußballer ein interessantes Gespräch führen. Das klappt mit Eishockeyspielern. Deshalb, das ist halt in Deutschland König. Also irgendwann wäre das gut, wenn ich auch mal sowas mache. Und das klingt doof, aber ein WM-Finale moderieren, so, ist natürlich einfach, das ist natürlich the biggest thing in geil. Germany. So. Ja. Ich glaube nicht, dass das da hinkommen wird, aber ey, den Rest habe ich auch nicht geglaubt. Also let's see what's happened. Aber
hey, ja. große, das nächste Ziel setzen, Mann. Das ist immer das. Marc, wie oft haben wir darüber geredet? Du musst erstmal dich auch trauen, dir so ein Ziel zu setzen. Und dann, wenn du nur die Hälfte davon erreichst, wenn du nur das Viertelfinale kommentierst, dann hast du halt das Viertelfinale kommentiert. Aber das ist immer noch mehr, als dir wahrscheinlich zugetraut hättest davor. Ja.
Das ist richtig schön. Ja, das ist richtig schön. Und vor allen Dingen für dich selber. Für mich selber ist es ja geil. Für mich selber ist erste Runde, viertes Spiel geil. Für die Hater, die können sagen, jo, er wollte das Finale machen. Sag, ja, Digga, du hast nicht mal erste Runde kommentiert. Also, ja,
du sitzt zu Hause auf der Couch, Alter.
So, da haben wir es doch. Wir haben zum Abschluss immer noch ein paar Community-Fragen und ein paar dies und das schnelle Fragen von Marc. Sollen wir da reingehen?
Let's go.
Alright. Okay, wir fangen an mit den Dies- oder Das-Fragen. Eher im Stadion oder im Studio?
Ich glaube, das ist ein Stadion. Safe Stadion, Junge.
Krass, ey. Ja. eher Trash-TV oder eine Doku gucken?
Ich bin Doku-Gucker.
Ja. Was ist eine Doku, die du zuletzt angeschaut hast?
Ich bin ein Langweiler. Ich gucke einfach irgendwas auf Arte. So, ich hab keine... Mein Guilty Pleasure ist... Ich habe keine Abos, kein Netflix, kein Amazon. Doch, komm, ich hatte Amazon für einen Monat und habe die Thomas Müller-Doku geguckt. Thomas Müller hat eine Doku auf Amazon über sich machen lassen. Die war interessant. Da waren ein paar fragwürdige Aussagen drin, fand ich. Hat mich überrascht, dass das Management von Thomas gesagt hat, das lassen wir drin. Aber das mag ich ja, wenn Leute auch mal streitbare Äußerungen drin haben.
Bisschen was Kontroverses.
Ist einfach ein interessanter Typ. Deutsche Legende, Thomas Müller-Doku.
Ja, keine Frage. Jakob, du, Trash-TV, die hier in den USA geht ja zurzeit Love Island ein bisschen rum.
Bist du damit? Meine Britney hat von ihrer besten Freundin...
Jetzt ist es Britney, genau.
Britney hat ein Login bekommen für, du brauchst dafür, glaube ich, Paramount Plus oder sowas, damit du Love Island USA, die neue Staffel, schauen kannst. Und ich, ohne Witz, ich kann das gar nicht beschreiben für die Leute in Deutschland. Jeder redet über diese Show. Ob Footballspieler, ob Trainer, ob Coach, die Frauen von den Trainern, Social Media. Es geht überall nur noch um diese Show und wer, was da die neueste Intrige ist und wer da zusammengehört und wer nicht zusammengehört. Und also wie gesagt, ich bin bei Folge 2 jetzt. Jede Folge
für mich. Du schaust es tatsächlich mit, Digga.
Ich schaue es mit Britney, aber ich versuche mich so wegzuschleichen. Ja, Britney. Weißt du, ich meine?
Ja.
Ich versuche mich wegzuschleichen, aber sie sagt dann so, no, watch my show with me. I always watch the documentaries with you. Watch my show. Bruder, gar nicht meine Welt. Ich bin auch Doku-Schauer, Arte, Chef's Kiss in Deutschland, das gute Öffentlich-Rechtliche, aber Mann, hier in den USA musst du durch.
Ja, Tay hat mich versucht, da ein bisschen mit reinzuziehen. Ich so, na, da bin ich raus. So, das ist so eine Show, wo du bist bei einer Minute dummer, wenn du sowas ankommst.
Ja, genau, was schauen wir uns da gerade an? So,
Ich habe das früher gesuchtet, aber bin da raus. Also so Topmodel, diese ganzen Bachelor und sowas immer.
Deutsches Trash-TV war aber auch anders. Da gab es so eine goldene Phase, meiner Meinung nach. So, als die immer bei so Leuten irgendwie zu Hause waren. Ich weiß nicht, ob das Frauentausch war oder so. Wo die
Frauentausch
dann,
war
das Frauentausch, ja.
Diese ganzen klassischen Szenen, so halt, stopp.
Halt, stopp, ja.
Jetzt rede ich.
Ja, geil. So, klassisch. Oder was war da noch die andere? Bio ist für mich Abfall. Kennt ihr die Szene?
Ja, Bio ist für mich Abfall. Ist auch noch so, ist auch so klar.
Kennt ihr noch diesen, der Schuldnerberater, Peter Zwegert?
Peter Zwegert, ja, natürlich.
Geil, ja. Soweit habe ich auch
hier. Da waren schon ein paar geile mit dabei. Aber nichtsdestotrotz. Okay, nächste Frage. Lieber 1 Million Euro heute oder 10 Millionen in 10 Jahren?
Digga, die Million habe ich ja schon. Let's go, gib mir die 10 in 10 Jahren. Let's go.
Oh, shit.
Wie ist es bei euch, Ben, wenn man auch schon die in 10 Jahren hat? Was ist da? Wie
ich sag dir, ich nehme die, glaube ich, in 10 Jahren, damit ich nicht jetzt alles ausgebe. So,
ich nehme die Mille jetzt, weil ich damit einiges anfangen kann im Augenblick. Ah. Ich mag die in 10 Jahren. Ich sag's dir, in 10 Jahren ist die Mille mehr wert wie 10 Millionen.
Mehr wert als, ja. Ah, der Anlageberater. Sehr gut.
Anlageberater Marco
Sotter. Real Estate, Real Estate.
Investment-Tipps kommt in den Telegram-Channel.
Genau. Okay, nächstes. TikTok oder Instagram?
Instagram, ich bin zu alt für TikTok.
Ja, oh, bist du auf TikTok? Bro.
Nee, leider gar nicht. Ihr?
Bist du gar
Hast
nicht?
Hast du die App?
Ich habe die App und ich habe den Run-Account, genau, um mal reinzugucken, wenn wir irgendwas besprechen, was ich nicht gesehen habe. Aber macht ihr? Habt ihr beide TikTok?
Also ich wurde da rein, wieder Britney natürlich.
Natürlich.
Die gesagt hat, ich will dir TikTok senden können, weil das halt, sie ist mehr Gen Z ja. als ich. Ich bin noch Millennial, sehr trocken. Digga, dieser Algorithmus, der passt sich an dich an wie ein Handschuh und zeigt leider. Dir wirklich nur das allerbeste Entertainment. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, was die da für die Mathematik gemacht haben.
Die
hören dir
zu, die wissen ja alle.
Die hören dir zu, genau, die wissen genau, was du sehen willst. Mal lustig, mal ein bisschen mehr informativ, genau mein Geschmack. Ich bin tatsächlich mehr auf TikTok, als ich gerne, als ich gerne möchte.
Chef's Kiss, TikTok best. Aber auch so auf der Creator-Seite? Du postest
ja,
selber TikTok?
Wie gesagt, ja, ich will mehr TikToks posten. Ich habe noch nicht so viel gepostet. Mhm. Gerade posten wir auf TikTok nur Sachen, die wir auch auf Instagram posten. Aber TikTok funktioniert ganz anders. TikTok ist nicht mehr Social Media. Social Media ist ja, hey, ich tue Sachen posten für meine Freunde oder für Leute, die mir followen. TikTok funktioniert, indem wir Sachen zeigen zu Leuten, die dich gar nicht kennen.
Exakt.
Wir zeigen, und wenn du Sachen postest, die Leute einfach gerne sehen, zu irgendeinem Thema, was auch immer das ist, versucht der Algorithmus, der lernt, wer du bist und der lernt, wer sowas gerne anschaut und versucht, das Ganze zu verbinden. Das heißt, TikTok ist eigentlich mehr Media, reine. Ich will gerne mehr machen, aber ihr hört das Baby schon im Hintergrund. Das ist alles. Zeit ist knapp.
Ja, Zeit ist knapp.
Ich meine, du erwähntest vorher, du bist kein Trinker, ne?
Nee, hab aufgehört. Ich hab zu viel getrunken.
Okay, aber wenn's damals, als du noch dabei warst, Bier oder Wein?
Ich war nur noch Bier am Ende.
Okay.
Nur noch Bier. Wein habe ich noch in meinem häuslichen Umfeld gerne getrunken. Also, als ich noch zu Hause war. Rotwein gerne und dann irgendwann Weißwein, aber am Ende Bier für den Grundpegel und dann Schnaps obendrauf. Das war.
Das spricht ein Experte.
Das ist die deutsche Kombo, ja.
Ja, genau. Exakt. Deutsche Chefskitchen.
Jakob, du? Auch kein großer Trinker.
Ja, Bier. Kein großer Trinker, aber Bier. Mhm. Ich versuche mehr in die Weinrichtung zu gehen. Da gibt es so Bio und ohne Zusatzstoffe und sowas.
Schwenkst du so oder was?
Ja. So aber ich habe jetzt im Kühlschrank, ich habe 12 alkoholfreie Biere drin. Weil es für mich immer so, Digga, wenn du einen langen Tag hattest, kommst du nach Hause, du crackst dieses alkoholfreie Bier auf.
Gibt ja gut, bei dir, Marc, da ist doch Wein, oder? Ist das nicht eine Weingegend?
Ich absolut, ja, absolut Wein. Ja. So einfach durch meine Frau, die hat mich da ein bisschen so reingebracht. Und
wir schieben alles auf die Frauen, period.
Ich wollte gerade sagen, immer wenn es negativ wird, ich stehe zu meinen eigenen Fehlern. Also ich habe auch keine, aber ich stehe zu meinen eigenen Fehlern.
Marc, wenn irgendwas falsch läuft.
Ja, aber nee, so gerne so ein Rotwein bin ich echt schon gerne mal einfach zu Genuss trinken. Und ich bin ja echt auch für einen Deutschen, ich bin ja gar nicht auf Bier. Auf dem trinke ich ja gar nicht. Mhm. Also Bier ist gar nicht meins. Ne? Was ich auch oft Shit bekomme hier in den USA. I say, what kind of German are you? Sorry, ich mag mal. Alrighty. Was haben wir? Was haben wir noch? Frühaufsteher oder Nachteule?
Am liebsten Frühaufsteher und wenn ich nicht in die falsche Fahrwasser komme, bin ich auch seit Jahren ein Frühaufsteher. Ja, ja.
Nice.
Ja, ja, doch.
Ja, same. Also richtig, muss vor den Kids aufstehen, sonst kriege ich nichts, gar nichts am Tag geschafft.
Also ich liebe es im Sommer, wenn ich vor, und bei mir sind 6, also wir haben ja eine Zeit lang, Jakob, wir hatten ja immer ein bisschen Hasse mit unseren Aufnahmezeiten und wir haben dann eine Zeit immer vor 6 Uhr deutscher Zeit aufgenommen und das hat mir ehrlich gesagt gelegen. Ja,
Marc, diese Zeitverschiebung, du musst überlegen.
Das ist ja krass, weil ja Vegas, Deutschland ist ja 9 Stunden. Ne?
9 Stunden.
9 Stunden, deswegen.
21 Uhr bei dir, Jakob, genau.
Ja. Das war crazy.
Das war crazy, ja.
Aber wir haben es durchgezogen.
ich weiß nicht, wir haben noch ein paar Deeper Dive Questions. Ja, wir sind schon ein bisschen am Ende der Show. Jakob, was meinst du?
Ja, wir haben schon vielleicht eine lange davon. Ich würde sagen, wir müssen nimm einen davon noch mit. Ansonsten, Ike, wir müssen dich einfach nochmal hier
zweite Folge, zum, let's go, baby.
Zum Podcast zwingen. Yeah, yeah.
Also unsere eine Frage, die wir jedem Gast stellen zum Schluss. Da nehmen oftmals die Leute, können so ein bisschen sich was mitnehmen von, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ich weiß, ein bisschen on the spot.
Ja. Ich habe einen Ratschlag, den man weiter denken kann. Er kommt aus meinem Arbeitsumfeld, aber den kann man, finde ich, immer, kann jeder Versicherung ein bisschen abwandeln. Eben jener Robert Salkowski sagt immer, Digga, wenn du nicht willst, der spricht so. Wenn du nicht weißt, ob dir das gefällt, setz du dich doch mal aufs Sofa und frag dich, will ich das jetzt sehen oder hören? Und, also ich mach's nochmal auf Hochdeutsch, setz du dich mal aufs Sofa und frag dich, ob du das sehen willst und ob du das charmant findest. Und da steckt viel drin, weil da der Zeitgeist ja auch sehr auf sich selbst fixiert ist. Hey, ich bin benachteiligt. Hey, du bist zu laut für mich. Ist richtig, aber vielleicht ist auch der Gedankenansatz vice versa zu fragen, hey, warum ist es denn beim anderen so? Oder was ist beim anderen vielleicht los? Und der Ratschlag, der hat mir schon wirklich sehr, sehr häufig geholfen, auch durch Unsicherheitsfaktoren, weil wenn man sich darauf verlässt, was sagt das eigene Gefühl, dann ist es nicht peinlich und dann ist es auch nicht falsch, was du machst, wie du dich verhältst, wie du redest, wie du in ein Gespräch reingehst, weil dann kommt es von Herzen und dann wird der andere zumindest verstehen, ah krass, okay, der tickt ganz anders als ich, aber ich merke, bei dem ist es einfach wirklich anders. Lass drüber reden.
Sehr dope. Geil. Sehr dope. Sehr geil. Sehr dope. Hey, Ike.
Hey, Jakob, ganz kurz, bevor wir hier gleich Schluss machen, Jakob das Ganze nach Hause bringt und abrundet. Ike, wir lassen dir auf jeden Fall ein T-Shirt zukommen.
Let's go.
Und ja, wir haben ganz kurz, wir haben Merch Drop offiziell diese Woche. Nee, wann haben wir? Nächste Woche offiziell. Wir werden dazu mehr Details noch posten, aber Ike, du kriegst auf jeden Fall ein Shirt von uns und
let's go. Kommen die aus USA oder schickt Philipp die in Deutschland?
Die kommen aus Deutschland, die kriegst du auf dem schnellen Weg.
Let's go.
Am 17. Juli ist der offizielle Drop, 19 Uhr deutscher Zeit.
Here we go.
Genau.
Here we go.
Oh
yeah, oh yeah. Ey, ich trag mein Jakob Johnson-Shirt, was mir Philipp mal geschickt hat. Mit dem Totenkopf ist es nicht, aber mit dem geilen Kopf vorne drauf trage ich häufig. Finde die Leute super dope, finde die geil.
Ja, Mann, also die geil, sind ein bisschen anders, aber change the game. Ich finde, das passt zu dir auch. Yes. Ike Domisch, Voranstürmer des deutschen Footballs. Wir haben ein bisschen über deinen Weg heute reden können. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, vorbeizuschauen. Wir haben dich gerne mal wieder da. Ansonsten sage ich danke an alle Leute, die sich Zeit genommen haben, heute zuzuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace.